In dem Film Kung Fu Panda, ja, da geht es um einen hyperaktiven und ziemlich tollpatschigen Panda namens Po. Und Po, er ist dazu auserwählt, er ist dazu bestimmt, der größte Kung Fu Kämpfer zu werden. Aber als Teil von seinem Training muss er lernen, inneren Frieden zu finden. Was macht Po? Er setzt sich hin, verschränkt die Beine, er schließt die Augen, er atmet tief ein und aus. Für ganze 3 Sekunden. Dann reißt er die Augen auf, er springt auf und meint, nope, immer noch kein Frieden. Es funktioniert einfach nicht. Ihr Lieben, ich glaube, das ist so ein bisschen die Haltung, mit der wir manchmal an Gebet rangehen. Ich höre immer wieder solche Aussagen wie, Gebet funktioniert einfach nicht für mich. Es bringt nichts. Es bringt mir nie die gewünschte Veränderung. Ich versuche, meine Sorgen an Gott abzugeben, aber ich bekomme einfach keinen Frieden. Egal wie viel ich bete, meine Sorgen, meine Ängste werden einfach nicht geringer. Ich finde einfach diesen inneren Frieden nicht. Vielleicht ist es was, was du selber auch manchmal erlebst. Mir geht es auf jeden Fall so. Und gerade in schwierigen Situationen gibt es Menschen, auch überzeugte Christen, ja, die den Herrn lieben, die einfach keine Veränderung ihrer Emotionen, keine Veränderung ihrer Situation durch Gebet erleben. Für die Gebet einfach nicht funktionieren will. Und warum ist das so? Warum scheint Gebet für manche Leute einfach nicht zu helfen, während es für andere absolut lebensverändernd ist? Und das wollen wir heute am Gebet einer sehr inspirierenden Frau herausfinden. Das wird uns einiges zeigen und vielleicht werden sogar die Männer ein bisschen was lernen. Ja, diese Frau, das ist Hannah. Sie ist die Mutter von Samuel. Und wir lesen ihre Geschichte in 1. Samuel 1. Und dazu wollen wir uns heute 3 Punkte anschauen. Erstens Hannas Schmerz, zweitens Hannas Veränderung und drittens Hannas Blick auf den Retter. Hannas Schmerz, ihre Veränderung und ihren Blick auf den Retter. Schlag gerne eure Bibeln auf mit mir in 1. Samuel 1. 1. Samuel 1, da wird uns die Geschichte von Elkana und Hannah und ihrer Familie beschrieben. Und wie deren Familienleben aussieht, das lesen wir ab Vers 2. 1. Samuel 1, ab Vers 2. Elkana hatte 2 Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere Peninna. Und Peninna hatte Kinder, Hannah aber war kinderlos. Und dieser Mann zog Jahr für Jahr aus seinem Wohnort nach Silo hinauf, um Gott, den Herrn, der Herrscher, dort anzubeten und ihm zu opfern. Dort waren die beiden Söhne Elis, Hopni und Pinhas, Priester des Herrn. So oft nun der Tag da war, an welchem Elkana opferte, gab er seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern Anteile. Aber Hannah gab er einen doppelten Anteil. Denn er hatte Hannah lieber, obgleich der Herr ihr Kinder versagt hatte. Dann kränkte aber ihre Widersacherin sie mit lieblosen Reden, um sie zu ärgern, weil der Herr ihr Kindersegen versagt hatte. So ging es Jahr für Jahr. So oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie, dass sie weinte und nichts aß. Elkana, ihr Gatte, fragte sie dann, Hannah, warum weinst du und warum isst du nicht? Warum bist du so betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Wir wollen uns anschauen, was Hannas Schmerz ist, was ihn ausmacht. Was war ihr Problem? Sie wollte gern Kinder bekommen, aber sie konnte nicht. Sie war unfruchtbar. Und ich glaube, es gibt jetzt keine Frau in irgendeiner Kultur, in irgendeiner Zeit, die sich das wünschen würde. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich alle Leute in unserem Umfeld, die irgendwo damit zu kämpfen haben. Es gibt mit Sicherheit auch hier Familien, die mit diesen Schwierigkeiten konfrontiert sind. Und das ist unglaublich schmerzhaft. Aber damals, zu dieser Zeit, war das nochmal eine ganz andere Sache, mit allem gebührenden Respekt. Und wenn wir ihren Hannas Schmerz verstehen wollen, dann brauchen wir den Kontext dafür, was das damals bedeutet hat. Zu dieser Zeit in der Antike war viele Kinder zu haben absolut unerlässlich, um ein gutes Leben zu führen. Denn die Gesellschaft war von Handwerk, von Landwirtschaft geprägt. Und das bedeutet, je mehr Söhne, je mehr Kinder man hatte, desto mehr Arbeitskräfte standen zur Verfügung. Ja, alles blieb in der Familie. Je mehr Kinder, desto mehr Mitarbeiter und damit mehr Einkommen. Mehr Söhne bedeuten also höheren Status in der Gesellschaft und mehr Geld. Weniger Kinder, weniger Status, weniger Geld. Man muss bedenken, dass das eine Zeit war, in der es keine Sozialversicherung gab, keine Rente, keine Seniorenheime. Je mehr Kinder man also hatte, desto größer die Chance, dass du im Alter wirklich versorgt warst und nicht einfach auf der Straße gelandet bist. Und auch für die Nation Israel hing wirtschaftliche und militärische Stärke zu 100% davon ab, wie viele Kinder produziert wurden. Kinder zu gebären war also für die Familie und für die Nation eine Sache von Leben und Tod. Und das heißt, Frauen, die viele Kinder gebären konnten, die wurden gefeiert wie Heldinnen. Die waren Helden, die waren Nationalhelden. Und was bedeutet das für Frauen, die keine Kinder bekommen konnten? Sie wurden als komplett wert und nutzlos angesehen. Ein Kommentator zum Alten Testament, Walter Brueggemann, er sagt, Unfruchtbarkeit ist in allen alten Texten und Erzählungen eine wirkungsvolle Metapher für Hoffnungslosigkeit. Denn ohne Kinder gab es keine vorherbare Zukunft für einen selbst, für die Familie oder das Volk. Heute sind Kinder für uns oder für viele Leute eher ein Wunsch. Wenn jemand sagt, er will Kinder, dann sagt er, hey, ich glaube, es wird meinem Leben etwas hinzufügen, mir emotional helfen, mich erfüllter zu fühlen, ja, mir ein angenehmeres Leben machen. Obwohl es natürlich viele Opfer fordert, keine Frage. Aber damals war das eine Sache von Leben und Tod. Und Elkanah fragt sie, ja Hannah, warum weinst du? Ja, das ist der Grund. Ja, keine Hoffnung, kein Leben, keine Zukunft. Und was die Sache jetzt noch schlimmer macht, ist, dass Penina, Elkanas andere Frau, eine ganze Menge Kinder hatte. Und in Vers 6 heißt es, dass sie Hannah häufig reizte. Und das ist jetzt nicht so ein Reizen wie, oh ja, sie geht mir auf die Nerven. Nein, im Hebräischen ist dieses Wort, was da steht, es bedeutet donnernd, brüllend. Es ist der einzige Ort im gesamten Alten Testament, wo das für einen inneren Zustand verwendet wird. Sonst sind es Gewitter, die mit diesem Wort beschrieben werden. In Hannah geht ein Hurricane ab. Sie ist eine zutiefst verzweifelte Person. Und in ihrem Innern brüllt es vor Schmerz, vor Leid. In Vers 7 heißt es, dass sie so deprimiert war, dass sie nicht mal mehr essen wollte. Sie weinte nur noch. Peninnah nutzt jetzt jede Möglichkeit, um Hannah zu erinnern, dass sie keine Kinder hat, oder? Ach, Hannah, kannst du heute den Abwasch machen? Du weißt, ich habe 4 Kids, ja, ich bin so müde. Ach, Hannah, wenn du nur wüsstest, wie schön es ist, Kinder zu haben. Peninnah ist wie so ein spitzer Stein in Hannahs Schuh, der sich immer tiefer in ihren Fuß hineinbohrt. Nur sie wird ihn nicht los. Jeden Tag dieselbe Stichelei. Das Ergebnis, wir würden heute mit psychologischen Begriffen sagen, diese Frau ist schwer depressiv. Schwer depressiv. Sie kann nichts anderes mehr tun als weinen. Sie isst nicht mal mehr. Absolut tiefste Verzweiflung. Wie kommt es so weit? Das Problem ist, dass Frauen in dieser Kultur mehr oder weniger gezwungen wurden, aus Kindern und Familie einen Götzen zu machen. Das soziale Umfeld hat Frauen zu dieser Zeit gezwungen, Kindern und Familie ultimativen Wert beizumessen. Ohne wären sie nichts. Ohne sind sie nichts. Und wer das Alte Testament kennt, der hat jetzt beim Begriff Götze wahrscheinlich so ein goldenes Standbild im Kopf, ja, vor dem sich Leute Lieder werfen, dass sie anbeten. Das ist eine Form davon, heutzutage eher weniger verbreitet. Aber es gibt auch eine andere Variante. Und das sind Götzen des Herzens. Ein solcher Götze ist alles, was dir wichtiger ist als Gott. Alles, was dein Herz und deine Vorstellungskraft komplett einnimmt und wovon du dir praktische Erlösung versprichst. Ein falscher Gott ist alles, was in deinem Leben so zentral ist, so wesentlich ist, dass das Leben ohne diese Sache kaum noch lebenswert scheint. Das könnten wie bei Hannah Familie und Kinder sein. Es kann aber auch genauso gut Karriere, Erfolg, Geld und Anerkennung, eine soziale Stellung sein. Es können romantische Beziehungen sein, aber auch Schönheit, Kompetenz, Sicherheit und so weiter. Ein Götze ist alles, was du ansiehst und in deinem Herzen sagst, wenn ich das habe, wenn ich das haben kann, dann werde ich in Ordnung sein. Dann wird mein Leben einen Wert haben. Dann wird mein Leben einen Sinn haben. Dann weiß ich, ich bin wertvoll. Ich bin bedeutend. Ich meine, das sind alles gute Dinge, oder? Familie und Kinder sind gut. Erfolg im Beruf ist eine super Sache. Attraktiv, gesund zu sein, ist wunderbar. Aber wenn diese Dinge, wenn diese guten Dinge zu ultimativem Wert erhoben werden, dann werden sie zu falschen Göttern, die dich vernichten. Und der Fokus auf Kinder in Hannas Kultur, ja, der ruiniert in dem Fall ihr ganzes Leben. Und jetzt sagst du vielleicht, schrecklich, diese alten traditionellen Kulturen, wie sie Frauen unterdrückt und behandelt haben, wie sie in eine Ecke gedrängt und unterdrückt werden. Ja, ich stimme dir zu. Das war schrecklich. Aber wir sollten nicht auf die Idee kommen, zu meinen, dass unsere Kultur heute in irgendeiner Weise besser wäre. Ja, aber wir zwingen doch niemanden mehr so in eine Richtung. Ja, jeder kann doch irgendwie selber entscheiden, machen, was er will. Wette mal nicht drauf. Wette mal nicht drauf. In traditionellen Kulturen hat der Mensch soziale Anerkennung über Familie bekommen, über deine Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Kollektivistisch. Solche Kulturen sagen zu Frauen, du brauchst eine Familie. Du brauchst viele Kinder, ohne Familie bist du nichts. Ohne Kinder bist du wertlos. Aber in unserer individualistischen Kultur erhält der Mensch soziale Anerkennung über Leistung, über das, was du tun kannst, was du darstellen kannst. Unsere Kultur sagt zu Frauen, du musst hochgebildet und erfolgreich sein. Aber vor allem eins, du musst heiß sein, schlank, möglichst dünn. Da haben auch ein paar hundert Jahre Feminismus nichts dran geändert. Gerade ist eine Sache im Trend, die nennt sich Ozempic. Das ist eine Abnehmspritze. Wird gerade von sehr vielen Hollywood-Stars propagiert. Ist null erforscht. Die Nebenwirkungen weiß keiner. Langfristige Auswirkungen nicht bekannt. Aber durch soziale Medien, durch das Internet unglaublich populär geworden. Ja, wir haben immer noch Trends, wie, die nennen sich Skinny Talk oder Bonespiration, Knocheninspiration, wo sich Frauen im Internet mit komplett ungesunden, in komplett ungesunden körperlichen Verfassungen, absolut dünn, ihre hervorstehenden Knochen präsentieren. Jedes Jahr sind mehr junge Frauen mit Magersucht und Essstörungen in Behandlung. Sie opfern ihre Gesundheit und Freude für ein bestimmtes Aussehen, für ein Äußeres. Was zeigt uns das? Auch unsere Kultur heute, genauso wie die Kultur damals bei Hannah, ist lebensraubend. Denkt ihr, es gibt in den traditionellen Kulturen Essstörungen? Es gibt keine Kultur auf der Welt, die nicht in irgendeiner Weise unterdrückend wäre, die sich nicht irgendwelchen falschen Göttern verschrieben hätte. Und ich spreche jetzt nicht nur von Frauen, das gilt für Männer genauso. Jede Kultur hat Dinge, von denen sie zu Männern sagt, hey, das brauchst du, sonst bist du nichts. Und jede Kultur hat Dinge, zu denen sie von Frauen sagt, schon mal das brauchst du, ohne das hast du nichts, dein Leben ist wertlos. Die Kultur sagt uns, ja, setz darin deine ganze Hoffnung, bau darauf deine Identität, das wird dir Erfüllung bringen, wenn du es nur erreichen kannst, wenn du es nur greifen kannst. Und wenn wir die Götzen unserer Kultur übernehmen, dann vernichten wir uns selber. Wie entkommt Hannah aus diesem Teufelskreis? Damit sind wir beim zweiten Punkt, Hannahs Herzensveränderung. Robert Alter, er ist ein Experte für hebräische Literatur und er weist in seinem Werk über 1. Samuel 1 auf Folgendes hin. Hör mal, Peninna und Elkanah stehen in dieser Geschichte für zwei verschiedene Hoffnungen. Peninna, sie repräsentiert die Hoffnung der traditionellen Kultur. Hab Kinder, hab Familie, du wirst erlöst sein. Dein Leben wird Wert haben, du wirst okay sein. Elkanah dagegen repräsentiert die Hoffnung der modernen Zeit. Liebe ist alles, was du brauchst. Wenn du geliebt bist, dann wirst du endlich okay sein. Was sagt Elkanah zu Hannah in Vers 8? Hannah, warum weinst du? Bin ich dir denn nicht mehr wert als 10 Söhne? Mit anderen Worten, ist meine Liebe dir denn nicht genug? Hannah, ich liebe dich doch so sehr. Reicht dir das nicht aus? Und die moderne Hoffnung lautet, romantische Liebe oder sexuelle Abenteuer werden dir einen Wert geben, werden dir einen Sinn geben. Und das wird in unglaublich vielen populären Songs genauso propagiert. Zum Beispiel Beyoncé singt in ihrem Song Halo, du bist alles, was ich brauche und noch mehr. Du weißt, dass du meine Rettung bist. Das Lied lief rauf und runter bei uns im Radio, als ich klein war. Oder der Song Being Alive aus einem populären Musical. Da singen sie, nur die Liebe gibt mir Kraft zum Leben, macht mich lebendig. Nur die Liebe kann uns Sinn geben. Das ist der Götze, den unsere Kultur uns verkaufen will. Ist Liebe denn nicht alles, was du brauchst? Nein, ist sie nicht. Und Hannah erkennt das sehr, sehr klar. Wenn wir weiterlesen, ab Vers 9 bis 11, dort heißt es, als sie nun einst wieder in Silo gegessen und getrunken hatte, stand Hannah auf und trat vor den Herrn, während der Priester Eli gerade auf dem Stuhl am Türpfosten des Herrn saß. In tiefer Bekümmernis und unter vielen Tränen betete sie zum Herrn und sprach folgendes Gelübde aus. Herr der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen willst, und deiner Magd einen männlichen Spross schenkst, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Vers 9 heißt es, Hannah, sie steht auf. Und das ist nicht irgendwie so ein zufälliges Detail wie, naja, Hannah steht nach dem Abendessen auf und geht ins Wohnzimmer. Nein, das Wort, was hier für Aufstehen steht, bedeutet im Hebräischen sowas wie ein entschlossenes Handeln, eine starke Veränderung in ihrem Handeln. Ja, sie trifft eine Entscheidung. Sie sagt sich, okay, es ist gut, Kinder zu haben. Es ist gut, romantische Liebe zu haben. Das ist absolut wunderbar. Aber es darf niemals der ultimative Sinn des Lebens werden. Sonst werden diese guten Dinge zu einer Form von Sklaverei. Und Hannah erkennt diese falschen Götter, die ihr angeboten werden, und sie schüttelt sie ab. Das sehen wir in dem Gebet, was sie spricht. Ja, was macht sie hier? Sie wirft sich ganz auf Gott. All ihr Leid und ihren Schmerz wirft sie auf Gott. Sie drückt ihre tiefsten Gefühle auf. Sie weint vor dem Herrn. Und was macht sie? Sie bleibt nicht dabei stehen. Sie denkt nach über Gottes Eigenschaften. Wer er ist. Sie benutzt den Namen Yahweh Zebaoth, der allmächtige Gott, der Herr der Herrscher, der Gott, der über allem steht, der alles in der Hand hat. So erkennt sie ihren Gott. Und die Hoffnung für alle Übersetzungen, die trifft den Sinn hier sehr gut. Sie sagt, allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Und damit nimmt sie etwas unglaublich Großes über Gott an. Dieser allmächtige Gott, der Schöpfer des Universums, der höchste König, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Galaxien in seiner Hand hält wie Staub, der interessiert sich für das Leid einer unfruchtbaren Frau aus dem Hinterland von Israel. Eine Frau, die in ihrer Kultur für komplett wertlos gehalten wird. Gott interessiert sich für ihr Leid. Tim Keller weist jetzt auf Folgendes hin. Er sagt, schau mal, unsere moderne Kultur sagt uns, Lass all deine Emotionen raus. Ja, egal wo du bist, egal mit wem du bist, drück dich aus. Ja, grundsätzlich positiv zu bewerten. Sei du selber. Traditionelle Kulturen dagegen sagen, versteck deine Emotionen, unterdrück sie, leb sie auf gar keinen Fall aus. Ja, sie sind grundsätzlich negativ. Aber die Bibel zeigt uns einen ganz anderen Weg, wie wir mit unseren tiefsten Emotionen umgehen können. Sie sagt uns, lass sie raus in der Gegenwart Gottes. Kämpf sie durch in seiner Gegenwart. Es gibt ein ganzes Buch in der Bibel, das Buch der Psalmen, das genau das macht. Ja, du legst alles vor Gottes Füße. Du reflektierst deine Emotionen mit den Eigenschaften Gottes. Ja, wenn Gott so ist, was bedeutet das? Wenn Gott so ist, was bedeutet das für dieses Gefühl? Ja, du bringst deine Emotionen vor Gott. Du bringst deinen Stress, deine Angst, deine Sorgen, deinen Verlust. All das bringst du vor Gott. Du lässt es raus. Aber bleib dabei nicht stehen. Du schaust auf ihn, wer er ist, was er getan hat. Und lässt deine Emotionen dadurch verändern. Die Frage ist, wieso kann Hannah das auf einmal? Wie kann sie auf einmal in ihrem Leid wirklich auf Gott blicken? Weil wir können davon ausgehen, sie hat viele, viele Male gebetet. Viele Male. Und trotzdem hat ihre Emotionen nicht verändert. Aber jetzt ist eine echte Herzensveränderung geschehen. Ja, das, was sie für ultimativ wichtig gehalten hat, ein Kind zu haben, einen Sohn zu haben, das ist ja für sie jetzt nicht mehr ganz so entscheidend. Sie sagt, Gott, wenn du mir einen Sohn gibst, dann werde ich ihn dir geben. Alle Tage seines Lebens sollen dir gehören. Und das ist nicht nur sentimentales Gerede, ja, das sehen wir am nächsten Satz. Weil da steht, kein Rasiermesser, kein Schermesser soll jemals seinen Kopf berühren. Was bedeutet das? Das ist ein Hinweis auf ein Naziräergelübde. Weil der Naziräer dürfte nicht seine Haare scheren, nicht seine Haare kürzen. Das heißt, dieses Kind ist vollkommen Gott geweiht. Das bedeutet, das Kind verlässt seine Familie und es geht in den Tempel, um Priester zu werden. Das ist so, als würde die Familie wechseln. Wie wenn heutzutage ein Kind in ein Kloster in ein fernes Land gegeben wird. Das heißt, Hannah gibt jegliches Recht an diesem Kind auf. Sie verzichtet auf die Freude, ihn aufwachsen zu sehen, die emotionale Freude, den emotionalen Support, den sie bekommen würde. Sie verzichtet auf die finanzielle Unterstützung, die finanzielle Sicherheit, die soziale Anerkennung, die es bringt, einen Sohn zu haben. Und das ist auch keine Art, mit Gott zu verhandeln, so in dem Sinne, ah ja, Gott gibt mir einen Sohn, ja, und wir haben dann am Ende beide was davon. Als würde ich so sagen, ah ja, Gott, lass mich im Lotto gewinnen, ich werde auch die Hälfte davon spenden, ja. Nein, Hannah ist bereit, vollkommen auf alles zu verzichten, was sie sich von einem Sohn erhofft hatte. Und wisst ihr, was Wunderschönes? Durch Hannas Opferbereitschaft bringt Gott Rettung für Israel. Ja, ihr Sohn Samuel wird ein großer Retter für Israel, ein großer geistlicher und politischer Leiter. Der Mann in Israel, ja, ein Nationalheld, der Wilhelm Tell von Israel, nur dass es ihn wirklich gegeben hat. Ja. Aber wenn sie ihren Sohn behalten hätte, dann wäre Samuel niemals ein großer Retter geworden. Sie hätte ihn erdrückt unter ihren Erwartungen, hätte ihn kontrolliert und er hätte selber Rettung gebraucht. Ich glaube, wir kennen Leute mit kontrollierenden Müttern, das kommt einfach nicht gut. Wie kann das sein? Wie kann Hannah ihren Sohn einfach abgeben, den sie sich mehr als alles andere gewünscht hatte? Sie hat erkannt, dass es etwas Wertvolleres gibt, als einen Sohn zu haben. Sie hat erkannt, dass die wahre Freude, die wahre Erfüllung, die sie sich von einem Sohn versprochen hat, nur in Gott zu finden ist. Du sagst jetzt, woher willst du das wissen? Ja, lese ich nicht zu viel in den Text hinein? Nein, sicher nicht. Lass uns in Vers 18 hineinschauen. Da heißt es, damit ging die Frau ihres Weges, spricht von Hannah, und aß, und ihr trauriges Angesicht war verschwunden. Während sie kurz zuvor im Gebet noch in Tränen aufgelöst ist, hat sie auf einmal wieder Freude. Sie kann auf einmal wieder mit Zuversicht aufs Leben schauen. Das liegt jetzt nicht daran, dass ihr Gebet bereits erhört worden wäre, ja, dass eine Stimme vom Himmel ihr gesagt hätte, ja, du wirst den Sohn haben. Nein, es ist nicht so, sie betet, sie wird schwanger und hat dann Freude. Nein, sie betet und sie erlebt Freude. Und das, obwohl ihre Situation erstmal unverändert bleibt. Warum? Wie kann das sein? Damit sind wir beim letzten Punkt, Hannas Blick auf den Retter. Und mal, Hanna ist an einen Punkt gekommen, wo es gar nicht mehr so entscheidend ist, ob ihr Gebet erhört wird. Ja, sie kann ihn loslassen. Sie hat aufgehört, ihren Wunsch nach einem Sohn und ihren Wunsch nach einer Familie zu ihrem Gott zu machen. Sie hat erkannt, einen Sohn zu haben, wird meine tiefsten Bedürfnisse, mein größtes Verlangen nicht erfüllen. Ja, denkt ihr, Peninna war glücklich? Ja, sie hatte einen Haufen Kinder. Sie hatte das, was ihre Kultur ihr gesagt hat, das brauchst du, um jemand zu sein. Sie hatte eine Menge davon. Und trotzdem geht sie so mit Hannah um. Das spricht nicht dafür, dass sie selbst sonderlich glücklich, sonderlich erfüllt gewesen wäre. Ich meine, schaut euch die kaputten Familienstrukturen an. Peninna fehlt die Liebe ihres Mannes. Elkanah bevorzugt Hannah. Er liebt sie mehr. Peninna ist die zweite Wahl. Sie ist frustriert, sie fühlt sich ungeliebt. Das, obwohl sie viele Kinder hat. Beide Frauen bleiben unerfüllt. Egal, ob sie die traditionelle Hoffnung in Familie oder die moderne Hoffnung in Liebe erfüllt haben. Es reicht einfach nicht, oder? Bis Hannah erkennt, nur Gott kann mir das geben, was ich wirklich brauche. In ihm habe ich die Freude und alle Hoffnung. Ja, seine Liebe ist wirklich viel mehr wert als 10 Söhne. Und solange wir das nicht erkennen, kann unser Gebet uns gar nicht helfen. Wir beten für unsere Ängste und Sorgen, das, was uns belastet, aber dabei drehen wir uns die ganze Zeit um unsere Probleme. Wir drehen uns um das, was uns quält und steigern uns immer tiefer in das Problem. Schon mein Gebet kann gar nicht für uns funktionieren, solange wir etwas für wertvoller betrachten als Gott. Erst als Hannah sagt, mein ganzes Leben wollte ich einen Sohn für mich selber. Aber jetzt in der Gegenwart Gottes erkenne ich, dass ich einen Sohn haben will für dich. Ja, ich will, dass er dir dient. Ich will, dass er in deinem Tempel dient. Ich will, dass er deine Mission vorantreibt. Erst da gewinnt sie durch ihr Gebet Freude. Ja, zuvor war der Hauptgrund dafür, dass sie ein Kind wollte, kulturelle und emotionale Gründe. Gott war das Mittel und einen Sohn zu haben, war das Ziel. Aber jetzt wird Gott das Ziel und einen Sohn zu haben, ist das Mittel dazu. Schon mal, auch unser Gebet fängt erst da an, wirksam zu sein, wo wir Gott nicht mehr als Mittel zum Zweck betrachten, ihn nicht mehr als Mittel zum Zweck behandeln. Wenn wir nicht versuchen, Gott zu gebrauchen, um unser eigentliches, ultimatives Ziel zu erreichen. Anerkennung, Erfolg, eine perfekte Familie, ein gutes Image, eine überragende Romanze. Wenn Gott ein Mittel ist, damit ich das erreichen kann, dann werde ich immer enttäuscht werden. Und Gebet wird nie irgendwas bringen. Schau mal, wie sollst du denn Frieden im Gebet erleben, wenn dein Friede daran hängt, ob du dieses Ding bekommst, das du unbedingt haben willst, ohne dass du nicht leben kannst? Sagst du vielleicht, okay, schön und gut, ja, stark, dass Hannah die tiefsten Wünsche ihres Herzens loslassen konnte, dass sie sich so auf Gott werfen konnte. Aber ich habe nicht die Kraft dazu. Ich kann das nicht. Ich stecke viel zu tief drin. Weißt du, mir geht das genauso. Denkst du, es fällt mir nicht schwer, meine Götzen loszulassen? Wie oft versuche ich im Gebet, Gott zu meinem Mittel zu machen, um das zu erreichen, was ich eigentlich haben will, um meine Wünsche, meine Hoffnungen zu realisieren. Aber ihr Lieben, wir haben einen großen, großen Vorteil gegenüber Hannah. Ihr Herz wird verändert. als sie erkennt, dass ein allmächtiger Gott sich für eine unbedeutende, arme Frau interessiert. Und wir sehen noch mehr von Hannas Erkenntnis, wenn wir ein Kapitel weiterschauen in 1. Samuel 2. Da lesen wir von Hannas Lied, ihrem Gebet, nachdem Samuel geboren ist. Und ich will ein paar Auszüge daraus lesen. Sie sagt in Kapitel 4, in Vers 4, der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Die Satten haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren und die Kinder hatte, ist verwelkt. Oder Vers 8, er erhebt den Geringen aus dem Staub, aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Und Hannah erkennt, dass Gott Dinge umkehrt. Er stellt sie auf den Kopf. Dazu gibt es mehrere Anspielungen in diesem Gebet. Der Starke wird schwach, der Schwache bekommt Kraft, der Satte hat nichts mehr zu essen, der Hungrige aber wird satt, die Unfruchtbare hat Kinder und die Kinder hat verwelkt und so weiter. Ja, Gott kehrt Dinge um. Er hebt den Geringen aus dem Staub, den Armen aus dem Kot und sie werden sitzen unter Fürsten. Draußen vor den Städten in Israel gab es damals Müllkippen, wo sie einfach all ihren Dreck, all ihren Unrat hingeworfen und verbrannt haben. Das ist der Kot, von dem hier geredet ist. Dort in diesem Dreck, in diesem absoluten Unrat, da haben die Ärmsten der Armen haben dort nach Nahrung gesucht, nach irgendwas, womit sie überleben können. Das waren die absolute Unterschicht, absolut Hoffnungslose. Und die aus dem Müllhaufen und aus der Asche vor der Stadt kommen, die lässt Gott bei Prinzen sitzen. Das erkennt Hannah über Gott, das gibt ihr die Kraft, in diesen Gott ihre ganze Hoffnung zu setzen. Aber ihr Lieben, Hannah hatte noch keine Ahnung, was das wirklich bedeutet. Sie hat einfach nur Gott vertraut. Aber wir dürfen ein sehr, sehr viel klareres Bild haben. Wir dürfen wissen, wie Gott die Niedrigen, die Armen aus dem Dreck holt. Als Jesus Christus in den Dreck der Müllkippe vor Jerusalem hinausgeführt wurde, wird er einer von den ganz Armen. Absolut verhasst, verachtet, verlacht von allen. Der wird hingerichtet wie ein verabscheuungswürdiger Verbrecher. Auf die entehrendste Art und Weise. Er nackt an einem Kreuz, jeglicher Würde beraubt. Wer war dieser Jesus? Er war ein Prinz, König der Juden. Der Stärkste, der Größte von allen. Er hatte alles und hat sich arm gemacht. Warum? Damit wir unter Fürsten sitzen können. Und Freunde, wir sind diese Geringen. Wir sind die Armen im Kot. Ja, auch wenn es dir finanziell gut geht, auch wenn du einen angesehenen Beruf hast, du gut aussiehst, ja, alle Leute auf dich schauen, vor Gott bist du absolut bankrott. Ja, wir haben in diesem Dreck gewühlt, hatten absolut nichts zu geben. Aber Gott, er kehrt Dinge um. Ja, durch seinen stellvertretenden Tod hat Jesus unseren Platz in diesem Schmutz eingenommen. Und er versetzt uns an den Platz von Fürsten, direkt bei Gott, an seinem Platz. Jesus legt unser schmutziges, stinkendes, zerrissenes Gewand an, damit wir einen königlichen Mantel tragen dürfen. Er nimmt unsere Schande und setzt uns eine goldene Krone auf. Er springt wie ein Taucher in ein Güllefass, um uns, die wir tot am Boden von diesem Fass herumlagen, herauszuziehen. Wenn du das wirklich siehst, wenn du wirklich siehst, wie tief Jesus für dich in den Schmutz hinabgestiegen ist, wie weit er herabgekommen ist, dann werden deine Gebete eine Kraft in deinem Leben entfalten, die du dir gar nicht vorstellen kannst. zusammenfassend, wie können unsere Gebete wirklich wirken? Schau mal, bring all deine Emotionen, all deine Sorgen, all deine Ängste vor Gott im Gebet und reflektiere sie anhand seiner Eigenschaften. Reflektiere sie anhand dem, wer er ist. Und wirf die falschen Götter unserer Zeit ab, indem du erkennst, wie viel mehr Gott dir bieten kann als 10 Söhne, ja, wie viel mehr Liebe er dir bieten kann als die Lügen, die Sex, Macht und Geld dir erzählen wollen. Vertraue auf den lebendigen Gott. Wie kannst du das? Indem du zusiehst, wie Jesus, der König des Universums, für dich in einen Haufen von Asche und Kot steigt. Damit du, der du absolut arm und unfähig warst, auf seinem Rücken heraussteigen kannst. Lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass wir alles zu dir im Gebet bringen dürfen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass wir in dir alles haben dürfen, was wir uns wünschen. Ja, das, was unser Herz sich am meisten wünscht. Und Herr, ich möchte für jeden hier beten, der immer wieder damit zu kämpfen hat, dessen Herz sich an andere Dinge hängt, die uns am Ende nur enttäuschen werden. Herr, öffne du uns die Augen, öffne uns die Augen und lass uns sehen, was wirklich Wert hat, was wirklich einen Bestand hat. Herr, reiß uns weg aus den Lügen unserer Kultur und lass uns wirklich leben. Lass uns wirkliches Leben finden bei dir, indem wir sehen, wie Jesus Christus für uns alles hingegeben hat, wie wahre Liebe am Kreuz geflossen ist und wie diese Liebe uns erlösen kann. Amen.